Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zunächst den Predigttext, der steht diesmal in dem Buch Jesaja. Ich hatte das gesagt, in dem Evangelium nach Jesaja, Propheten Jesaja. Kapitel 55. Jesaja 55, ab Vers 6 bis zum Ende des Kapitels. Ich lese uns den Text. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er vergibt viel. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht, dass sie dem Seemann Samen und dem Hungrigen Brot gibt. Also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Anstatt der Dornen werden Zypressen wachsen und anstatt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Denkzeichen, das nicht ausgerottet wird. Soweit das Wort Gottes. Liebe Geschwister, heute in dieser Predigt und in diesem Wort wollen wir aus Gottes Wort lernen, dass Gott uns nahe ist. Dass heute der Tag ist, ihn anzurufen. Und dass wir ihn leicht finden können, obwohl seine Wege und seine Ideen weit entfernt, unendlich weit entfernt von uns sind. Zunächst möchte ich aber einmal ganz kurz den Abschnitt und den Zusammenhang, in dem wir uns in diese Passage begeben haben, etwas erläutern. Jesaja hat diesen Abschnitt, über den wir hier reden, im Grunde schon in Kapitel 49 begonnen. Und Jesaja hat nicht in Kapiteln gedacht, sondern wir finden ab Kapitel 49 die Aussagen über den zukünftigen Messias. Beginnt zu verkünden, was wir in dem zukünftigen Messias finden werden, wenn wir uns in Jesajas Zeit versetzen. Aus unserer Perspektive ist es natürlich kein zukünftiger Messias mehr, sondern ein Messias, der bereits in die Welt gekommen ist. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann wird immer wieder dort betont, dass der Mensch in seiner Verlorenheit einen Erretter braucht, der weit besser als er selbst ist. Es wird davon geredet, dass wir in der Irre umherwandeln, dass wir verloren sind, dass alle Menschen in dieser Verlorenheit auf ihren eigenen Wegen wandeln und in die Irre gehen. Kein Mensch mag diese Nachricht, aber jeder braucht sie. Jesaja hat in diesem Abschnitt im Grunde ein und dasselbe Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und wie wichtig das ist und wie wichtig für uns diese Kapitel sind, das sehen wir ja zum Beispiel auch daraus, dass wir im biblischen Unterricht in der Regel Jesaja 53 auswendig lernen. Das ist gut so. Denn es ist wohl eine der zentralen Stellen und immer wieder gern zitierten Stellen, in der wir eine Prophetie auf Jesus hin finden. Und genau das sagt auch Jesaja, wenn er in diese Passage einsteigt. Er redet davon, dass wir Gott suchen sollen, dass wir uns Gott nahen sollen. Nehmen wir einmal diesen Hintergrund ganz kurz hin. Jesaja hatte hier über etliche Kapitel davon geredet, dass sein Messias zur Rettung kommen wird. Er hat im Grunde das Verlorensein des Menschen vorausgesetzt. Er ist in allem davon ausgegangen, dass der Mensch in sich verloren ist und sich nicht retten kann. Die wenigsten Worte hat er um diese Verlorenheit gemacht. Immer wieder wird sie kurz erwähnt, aber sie wird quasi mehr und mehr vorausgesetzt. Viele Worte hat er darum gemacht, wer der Messias ist und wie wir ihn finden können. Und hier in dieser Passage, da steigt er ein mit einer Aufforderung, mit einem Aufruf an uns Menschen. Er sagt, sucht Gott, solange er euch nah ist. Und das heißt ja im Grunde nichts anderes als, mit dem Wort Gottes ist Gott dir heute nah. Und vielleicht noch mehr, jetzt ist er dir nah. Jetzt mit seinem Wort ist er dir nah. Aber ist nicht im Grunde die Nachricht, dass uns Gott nah ist, erst einmal eine schlechte Nachricht? Schauen wir doch noch einmal darauf, was wir heute im zweiten Buch Mose gelesen haben. Oft hören wir ja in Vers 17 nach dem Verlesen der 10 Geboten auf. Was hat denn das Volk darauf geantwortet? Es hat nicht gesagt, hurra, Gott hat sich zu uns gewendet. Nein, schnell hat das Volk kapiert, nicht wir wollen mit Gott reden. Geh du, Mose, geh du und rede du mit Gott. Wenn wir mit Gott reden müssen, wenn Gott uns zu nahe kommt, dann müssen wir sterben. Dem Volk war klar, wenn sich Gott zu uns naht, dann kommt da Gerechtigkeit, dann kommt da Gericht. Und Gottes Gerichtsurteil ist hart und vernichtend. Ein gerechtes Urteil ist ein vernichtendes Urteil. Im Angesicht des Gesetzes kommt das Volk zu keinem anderen Ergebnis, als zu sagen, nahe dich nicht zu uns. Gott bleibt fern. Nehmen wir diesen Mose als Mittelmann. Lass uns in Ruhe. Wir wissen, dass wir dieses Gesetz nicht halten können. Wir wollen dich nicht sehen, Gott. Und das Volk hat das ja nicht theoretisch diskutiert, sondern es hat ja nun in 2. Mose 20 wirklich gesagt, Mose, geh du hin. Lass uns in Ruhe. Das Gesetz ist uns zu hart, zu viel, es vernichtet uns. Es tötet uns. Wir können uns nicht besser machen, als wir sind. Wir können nicht in die Nähe Gottes kommen. Und wenn wir einmal ehrlich umblättern in unserem Gehirn, weg von dem, was sich gut anhört, dann haben wir doch im Grunde alle Angst vor dem Gericht Gottes. Jeder Mensch hat Angst vor dem Gericht Gottes. Natürlich überlagert er sich diese Angst mit Alkohol, mit Geld, mit Macht, mit Häusern, mit Autos, mit Menschen, die einem gut zureden, mit Spöttern, mit Habgier, mit Zorn, mit Unnahbarkeit, mit Emotionslosigkeit oder was auch immer. Aber im Grunde ist doch das, was wir spüren in unserem Herzen, bleib weg, Gott, nah dich nicht zu uns. Lass uns in Ruhe. Bring uns dein Gesetz nicht. Wir wollen es nicht hören. Es trifft uns. Warum soll mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? Ich weiß es doch. Lass mich in Ruhe. Jeder vernünftige Mensch hat Angst vor Gott. Nun fängt unsere Passage aber mit genau dem Gegenteil an. Sucht den Herrn. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. Im Grunde könnten wir sagen, genau das wollen wir doch eigentlich nicht. Aber dies ist nur der Anfang. Dies sollte nur der Anfang unseres Denkens sein. Vielleicht gibt es Menschen, die nie in ihrem Leben durchdringen, einmal zu verstehen, wie verloren sie vor Gott sind. Aber dies ist nur der erste Teil einer guten Nachricht. Darüber hinaus, über diese Angst und über diesem Gericht, gibt es auch Worte der Verheißung. Es gibt Worte darüber, dass Gott uns vergeben wird, dass Gott barmherzig ist, dass er gut ist, dass er gerne vergibt. Wir brauchen nur einen Vers in unserer Passage weiterzulesen. In Vers 7 heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zum Herrn. Und dann, so wird er sich seiner erbarmen, so wird er sich seiner erbarmen. Denn er vergibt gern, er vergibt viel. Nur einen Vers weiter wissen wir, dieses Nahen in Gott, das ist kein Nahen in Stärke. Das ist ein Nahen der Bitte um Vergebung. Das ist ein Nahen in der Hoffnung auf Erbarmen und auf Vergebung. Und damit haben wir etwas Hohes, einen Schatz entdeckt. Gottes Barmherzigkeit ist ein besonderes Vorrecht, das den Menschen gilt, die verstehen, dass sie eigentlich Mose vorschicken müssten. Dass sie eigentlich am besten irgendjemand anders vorschicken müssten, aber dann doch zu Gott gehen und ihm bitten um Barmherzigkeit, um Vergebung. Was meint ihr, wie viele Menschen diese Nachricht von der Barmherzigkeit und von der Vergebung von Jesus hören? Es ist ja nun keine neue Nachricht. Es ist keine neue Predigt. Es ist kein neues Wort. Wenn wir darüber einmal nachdenken, stellen wir schnell fest, dass lange über viele Generationen immer wieder das Wort Gottes gepredigt wurde. Heute können wir auch noch feststellen, dass wir in Deutschland lange und oft das Evangelium gehört haben. Und wie viele taube Ohren haben Mengen von Predigten konsumiert, haben Wort um Wort aufgenommen und wurden fetter und bequemer. Wie viele Menschen haben das Wort Gottes gehört und Mose vorgeschickt? Wohlgefällig sind sie auf ihrem Stuhl sitzen geblieben, kleben geblieben, haben sich die Predigten angehört und vielleicht können wir heute mit einer gewissen Portion Sarkasmus auch sagen, am Ende der Predigten haben sie sogar applaudiert. Gut gesprochen, Pastor, du hast genau das gesagt, was wir hören wollten. Geh du doch vor. Lass uns doch in Ruhe. Mose, geh vor. wir wollen Gott nicht hören. Glaub mir, zu allen Zeiten haben Prediger, die das Evangelium verkündet haben, keinen leichten Tag gehabt, keinen fetten Tag gehabt. Wir müssen einfach heutzutage anerkennen, dass das Wort Gottes zu verkündigen im Grunde doch out ist. Es ist doch so, dass die Menschen nicht mehr gerne auf das Wort Gottes hören. Sie sind bequemer geworden. Sie schauen sich lieber im Fernsehen an, dass heutzutage in vielen Ländern auf diesem Planeten mehr Menschen in Moscheen gehen, mehr Menschen in ihrem esoterischen Wohnzimmerglauben verharren. Kein Wunder. Wer mag schon gerne hören, dass er selbst Hilfe braucht? Wer mag schon gerne hören, dass er krank ist? Wer mag denn wirklich diesen Arzt, der ihm seine Krankheit in allen Einzelheiten ausbreitet? Wer mag denn diese Lehrer, die einem nicht nur die fünf unter die Nase reiben, sondern dann auch noch jeden Fehler vor der Klasse besprechen? So wäre das, wenn wir hier heute meine Sünden auftischen würden. Ich würde vor Scham von der Kanzel fallen. Ich würde peinlich an jedem Punkt immer weiter in die Tiefe versinken. Aber ich habe eine Hoffnung. Meine Hoffnung lautet, dass Gott gerne vergibt. Er ist barmherzig und gnädig. Deshalb kann ich meine Schuld anhören und verkraften. Deshalb kann ich an dieser Kanzel meine Schuld bekennen. Deshalb kann ich zu ihm beten und meine Schuld vergeben lassen. Und Jesaja hat genau das hier vor Augen. Er hat diesen barmherzigen und diesen gerne vergebenden Gott vor Augen. Er weiß, dass er in Jesus dir gerne vergibt. Er verkauft dir keinen Jesus. Er macht keine Werbung. Er mag einfach nur sagen, dass ein Gott, der barmherzig ist und viel vergibt. Aber er sagt dir nicht, du bist gesund, obwohl du krank bist. Er sagt dir nicht, du bist okay, obwohl du nicht okay bist. Er sagt dir kein umgedrehtes Evangelium. Nun, wir können einfach festhalten, dass es also ein Nahen zu Gott gibt, das nicht mit dem Untergang des Menschen endet, sondern mit der Errettung. Die Bibel kennt in allen ihren Teilen ausschließlich einen Grund, warum ein Mensch in der Nähe Gottes nicht untergeht. Nur dann, wenn das Todesurteil bereits von Jesus für uns angenommen ist. Nur dann ist der Weg frei, wie wir uns Jesus nahen können. Und das ist auch der wahre Grund, warum wir uns Gott nahen sollen. Und das ist auch der Grund, warum wir es aktiv tun sollen. Sucht Gott, naht euch zu ihm, ist ein aktiver Aufruf. Wehe dem, der jetzt fett auf seinem Sessel wie angeklebt sitzen bleibt. Denkt einmal an die Opfergaben des Alten Testamentes. Bleibt nicht fett auf den Sesseln sitzen, sondern denkt daran, das Fett gehört dem Herrn. Das Fett, das war das Wertvollste, das war das Wichtigste. Sollte keiner für sich verwenden. Es gehört dem Herrn. Naht euch also aktiv zu Gott. Steht auf, sucht ihn. Wisst ihr, was jemand tut, der zum Fußballtraining geht? Er verlässt sein warmes, kuscheliges Zuhause. Und gerade im Februar, da sind die Fußballplätze nass und eklig. Manchmal.
In einem warmen Winter sind sie auch ab und zu mal etwas trocken. Aber wisst ihr, sinnbildlich ist das genauso. Wisst ihr, was ein Christ tut? Er verlässt sinnbildlich sein warmes, altes Dasein und begibt sich auf den Weg zum eklig nassen Fußballplatz. Ansonsten, wenn du sitzen bleibst und nie trainieren gehen wirst, dann wirst du nie an diesem Fußballspiel teilnehmen. So ist es auch. Wenn du dich nicht zu Gott aufmachst, wenn du dich nicht ihm nahst, wenn du nicht die Rettung bei ihm suchst, dann wirst du im Laufe deines Lebens die Rettung irgendwo in der Lust, im Geld, im schönen Saufen, in was auch immer suchen. Und manchmal kommt es mir sogar vor, dass die Kinder von Christen, die ein besonderes Gefühl dafür haben, wie wichtig es ist, dass das Leben sich wandelt, gerade besonders geneigt dafür sind, irgendwelche sich schön redenden oder bringenden Dinge zu tun, gerade besonders der Lust nachzurennen, gerade besonders zu trinken, anzugeben, zu prahlen, wichtig zu sein. Weil sie ja wissen, sie müssen irgendwie diesen Schmerz unterdrücken, der sie im Grunde auf diese Reise schickt. Nun wandeln wir noch einmal unseren Blick. Nach alledem, dass wir wissen, dass wir uns nun aufmachen sollen, reden wir doch noch einmal über diesen Gott. Reden wir noch einmal darüber, wie wir uns diesem Gott nahen sollen. Wenn wir hier in unserer Passage einmal schauen, wie diese Passage abschließt, wie dieser Weg, wie dieser Zug auf Gott hin oder mit Gott denn aussehen wird, haben wir doch im Grunde eine gute Aussicht. Wir sollten mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen. Alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Was kann ich dem ergänzen? Was kann ich dazu sagen? Nicht viel. Ich kann nur sagen, dass wir schnell vielleicht auch noch Vers 13 lesen sollten. Anstatt von Dornen werden Zypressen wachsen, anstatt von totem Gebüsch, da wird Frucht wachsen, da wird Ertrag kommen, anstatt der Hecken werden Myrten wachsen. Und jetzt aufgepasst, und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Denkzeichen, das nicht ausgerottet wird. Liebe Geschwister, unser Auszug aus Ägypten soll zur Ehre Gottes sein. Immerhin geht es um ein ewiges Andenken, um ein ewiges Denkzeichen. Das sollte nicht vergängliche Freude sein. Da ist keine Freude für den Moment. Da ist Freude bis in die Ewigkeit. Da ist Freude, die tiefer ist. Und es gibt nur eine Freude, die dieses Ewigkeitsprädikat hat. Wir brauchen keinen Supermarkt der Freuden, denn nur auf einem ist das Gütesiegel, die ewige Freude. Und das ist dieser Auszug im Glauben. Das ist dieser Auszug in die Ewigkeit. Es ist ein Auszug dem Herrn zum Ruhm. Zur Ehre Gott zu leben, das ist ein ganz besonderes Privileg. Ein Privileg ist etwas, das ganz außerordentlich ist. Ein Vorzug. Wenn man privilegiert ist, dann hat man etwas, das andere nicht haben. Und so ist es, auch wenn wir zur Ehre Gottes leben dürfen. Wir haben ein Privileg. Es sieht nicht immer so aus. Es erscheint uns selbst manchmal sehr unangenehm. Wir werden oft eingeholt von den Dingen, in denen wir vorher so lange Übung bekommen haben. Aber es ist ein Privileg. Es ist ein höherer Privileg als jeder Professorentitel, als jedes schöne Auto, als jedes tolle Leben, als jedes große Haus. Es ist ein Ehrentitel, der ewig bleibt, der nicht zurückgegeben werden muss. Da steht keiner am Ausgang dieses Vergnügungsparks und sammelt diesen Ehrentitel wieder ein. Und nun, in der folgenden Betrachtung, wenn wir dies alles verstanden haben, dann wollen wir doch einmal noch genauer auf die Verse 9 und 11 schauen. Ich möchte jetzt in den kommenden 7 Punkten ausschließlich auf diese 2 Verse eingehen. Starten wir zunächst einmal mit dem Vers 9. Wir haben ja über die Nähe Gottes geredet. Und hier erfahren wir von Jesaja, dass die Gedanken Gottes, dass die Wege Gottes so weit weg sind von uns, wie der Himmel über der Erde ist. Ich möchte einmal versuchen, dieses Bild zu erklären. Die Frage ist ja nun, wie hoch ist eigentlich der Himmel von der Erde entfernt? Wie viel Zentimeter sind das denn? Wie viel Meter, Kilometer, wie viel Lichtjahre? Was auch immer wir als Maßeinheit nehmen wollen. Wie weit ist denn nun der Himmel entfernt? Die Wissenschaftler haben sich diese Frage auch oft gestellt und haben versucht, einem wissenschaftlichen, begründeten, logischen Modell all das, was außerhalb der Erde ist, zu erklären. Und ohne dass ich jetzt hier als Wissenschaftler auftrete, stellt sich doch eine Frage. Wo ist denn der weiteste Punkt? Wie weit ist denn nun der Himmel oder alles, was wir da finden? Wie weit ist es denn nun wirklich weg? Was wissen wir denn als letztes? Ganz da hinten, da wo wir gerne hingucken wollten. Wir müssen ganz ehrlich sagen, alle Berechnungen, die es gibt, sind ab einem gewissen Punkt Spekulation. Erst einmal ganz wichtig festzuhalten, kein Mensch hat jemals das Weltall vermessen. Keiner ist mit dem Zollstock durchgelaufen und hat das vermessen. Irgendwann, ab einer gewissen Distanz, fehlen uns sogar die Anhaltspunkte. Wir wissen dann gar nicht mehr, an was wir uns orientieren könnten, was da sein könnte. Aber wie machen diese Wissenschaftler das? Wie vermessen sie denn das Universum, das Weltall, den Himmel? Und im Grunde ist es ein ganz einfaches Prinzip. Und wie gesagt, lasst uns das einmal verstehen. Sie nehmen im Grunde nichts anderes als die Lichtstrahlen, die aus diesem Bereich kommen, versuchen diese Lichtstrahlen zu sammeln und zu analysieren, zu interpretieren. Das heißt, Schlüsse daraus zu ziehen, auf was uns diese Lichtstrahlen hinweisen. Und wenn wir diesen ganz, ganz weiten Bereich nehmen, dann gibt es dort nur noch ganz wenige Lichtstrahlen, die zu uns hier auf die Erde kommen, die wir interpretieren können. Und dann fängt das an, was wie eine Abenteuerreise klingt. Diese Lichtstrahlen werden dann interpretiert. Man hat dann einen Lichtstrahl und alles drumherum denkt man sich aus. Dann schreibt man das in wissenschaftliche Bücher und dann haben wir eine Vorstellung davon, was man sich so ausgedacht hat. Das ist die Analyse des Weltalls. Stellen wir uns das mal andersrum vor. Wir würden genau auf der anderen Seite sitzen, also da, wo wir nicht hinmessen können, wo es vielleicht gerade noch so hingeht. Und jetzt sitzen wir auf unserem anderen Planeten und messen einen Lichtstrahl, der von der Erde dorthin gelangt ist. Nehmen wir zum Beispiel einen Lichtstrahl, der direkt vom Nordpol dorthin gesendet wurde. Was würden wir dann über die Erde schließen? Sind wir dann alle Eskimos? Sind unsere Haustiere Eisbären? Wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass es Eisbären gibt? Wenn der Lichtstrahl nun vielleicht vom Fell eines Eisbären zurückreflektiert wurde, könnten wir nicht daraus schließen, dass die Erde aussieht wie ein großer Pelzmantel? Würden wir vielleicht daraus schließen, dass es sehr kalt ist auf der Erde, dass es sehr weiß ist, dass es keine Farbe hier gibt? Wir sehen sehr schnell, wie hoch das Risiko ist, wenn man nur einzelne schlecht verfügbare Informationen nimmt und sie analysiert und etwas hinzupackt, was wir nicht genau wissen. Und seht ihr, genau dieses Problem, genau die gleiche Herausforderung, die haben wir auch, wenn wir uns Gedanken über Gott machen. Wenn Gott selbst sagt, er ist so weit weg, wie dieser letzte, der hinterste Lichtstrahl, so weit weg wie Himmel von der Erde. Ihr seid da und ich bin an dem äußersten anderen Ende. Na, seht ihr, was unser Risiko ist? Vielleicht kommen wir auch auf die Idee, dass Gott etwas anderes ist, als wir sehen. Vielleicht nehmen wir diesen einen kleinen Lichtstrahl und den Rest denken wir uns einfach darum. Seht ihr, das ist doch das Problem. Das ist doch auch das Problem in unserem Glaubensleben. Ein Lichtstrahl und schon fangen wir an zu interpretieren. Ich will es mal mit einer gewissen Hilflosigkeit sagen. Wie viele Christen sind denn schon bei einem Losungsglauben angekommen? Sie schlagen ihr Buch auf am Morgen, lesen die Losung und es ist alles, was sie an Lichtstrahlen empfangen. Ein Lichtstrahl in ihr Leben und der Rest ist Müll. Oder Gold, was auch immer. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Aus diesem einen Lichtstrahl mache ich mir dann, was ich brauche. Es gibt nur ein Licht, das aus dieser unendlichen Finsternis beständig in unser Leben strahlt. Es ist Gottes Wort. Es ist ein Strahl, der von Gott kommt. Von dieser Stelle, so weit er weg ist. Von da kommt es und es gelangt zu uns. Und nur weil Gott von sich aus dieser Finsternis, in unsere Finsternis hineinleuchtet, erkennen wir ihn überhaupt. Ohne diese Lichtstrahlen sind wir doch schon von vornherein verloren. Wenn da überhaupt nichts ankommt, dann wissen wir gar nichts. Dann können wir noch nicht einmal anfangen zu interpretieren. Dann können wir nur auf uns selbst schauen, dann können wir nur in unsere Umgebung schauen und gar nicht von uns selbst weg. Kommen aber die Lichtstrahlen in unser Leben, dann können wir auch Gott erkennen. Und wenn wir schlaue Wissenschaftler sind, dann versuchen wir, so viele Lichtstrahlen, wie nur irgendwie möglich, aufzufangen. Wisst ihr, was Wissenschaftler machen, um möglichst viele Lichtstrahlen einzufangen? Sie bauen sich teure, große Instrumente, Riesenschüsseln, Reflektoren, die Millionen, Milliarden von Euro verschlingen. Um eine Erkenntnis nachzujagen, die sie in ihrer Theorie und in ihrer Meinung festigt. Und wenn sie dann weitergekommen sind, bauen sie sich ein neues Gerät, um den nächsten Lichtstrahlen aufzufangen, um wieder eine Erkenntnis zu haben. Lass uns doch etwas davon lernen. Wenn die Bibel wirklich dieser Lichtstrahl ist, der in unser Leben hineinstrahlt, lass uns doch auch für einige Millionen und Milliarden von Euro Maschinen bauen, um alle Lichtstrahlen von Gott aufzufangen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es doch fast andersrum. Je billiger die Bibeln wurden, desto mehr wurden sie gekauft und desto weniger wurden sie gelesen. Heute kann man sich eine Bibel im Internet kostenlos runterladen, man kann sie kostenlos lesen, in jeder Bibliothek kann man sie kostenlos lesen, jede Übersetzung ist verfügbar. Vielleicht ist es so, dass Bibeln Millionen und Milliarden kosten müssten, damit die Bibelwissenschaftler wieder mehr darin forschen. Vielleicht haben wir einfach auch nur den Hang, die Lichtstrahlen zu interpretieren und auszufüllen mit dem, was wir so für richtig halten. Vielleicht ist es sogar ein Nachteil, dass wir so leicht an diesen Schatz kommen. Ein Schatz vor der eigenen Haustür, na, der hat ja nun überhaupt keinen Charme. Aber eine Schatzkarte, bei Kreuzen und Verwirrung und Hilfen. Das macht richtig Spaß, diesem Schatz nachzujagen. Aber lasst euch davon nicht irritieren, sondern nehmt eure Bibeln, so leicht wie sie zu bekommen sind, und sammelt Lichtstrahlen. So weit ist Gott von uns entfernt, und doch sendet er seine Lichtstrahlen in seinem Wort. Überlegt dann mal, wie viele Anstrengungen wir für uns unsinniges Zeug heutzutage machen. Ich glaube, wenn wir in der Zeit, in der wir leben heute, alle Zeit, die für Computerspiele vertrödelt wird, in einen Topf schmeißen würden und gerecht verteilen würden, dann würde jeder Mensch ausreichend Zeit haben, ergiebig das Wort Gottes zu studieren. Ich weiß, manchmal sagen meine Kinder oder viele andere auch, die Bibel sei schwer zu verstehen. Manchmal liest man die Bibel und versteht nicht, was darin steht. Das stimmt, ihr lieben Leute. Das stimmt. Die Bibel ist nicht leicht zu verstehen. Ein Lichtstrahl ist nicht leicht zu interpretieren. Und wenn man den einen oder anderen vergisst, dann kommt man leicht auch mal zu einem falschen Schluss. Man muss sich auch korrigieren, wenn man neue Lichtstrahlen dazu kommt. Ja, und das ist schmerzhaft, weil man in der Regel vorher große Vorträge über seine Erkenntnis gehalten hat. Wenn man sich dann korrigieren muss, wirkt es nicht besonders gut. Es kann sein, dass wir uns korrigieren müssen. Wie viele Wettkämpfe in unserem Leben machen wir, um Medaillen zu erringen? Ja? Wir könnten die Zeit auch nehmen, um uns ein ewiges Andenken im Himmel zu ergattern. Ein ewiges Denkzeichen. Dazwischen steht natürlich, dass der Ruhm und die Ehre Gott gehört. Nicht unsere Lieblingsbeschäftigung, aber das sind die Grundlagen der ewigen Medaillen. Wie viel Zeit nehmen wir, um unser Haus zu vergrößern, um unser Auto zu tunen, zu waschen, damit der Nachbar es gut findet? Ich könnte die Liste endlos machen, aber ich will mir nicht vorkommen, als würde ich hier stumpf alles kritisieren, was wir machen, außer die Bibel zu lesen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es doch so, dass die Lichtstrahlen Gottes nur ab und zu mal in unser Leben prallen. Es reicht schon, wenn wir sonntags aus der Predigt kommen. Warum sollen wir sonntags mittags nochmal abends? Wann noch immer nochmal, schon wieder das gleiche alte Zeug. Immer Erbsensuppe ist langweilig. Ja, liebe Leute, immer Manna ist eklig. Aber an Wachteln sterben ist auch nicht besser. So ist es manchmal, dass das Wort Gottes nicht unbedingt attraktiv erscheint, aber es ist nun mal das Licht, das da von diesem unendlichen Gott kommt. Wenn ihr kein Licht von dort bekommt, dann könnt ihr auch diesen Gott nicht verstehen und nicht interpretieren. Wer sich keine Zeit nimmt, die Bibel zu erforschen und links und rechts daneben, der wird nun mal nichts von Gott verstehen. Ja? Es gibt keine Alternative dazu. Ich kann auch nicht sagen, dass wir die Bibel deshalb schmackhaft machen sollten. Wir müssen noch nicht einmal das Wort Gottes schmackhaft machen sollen. Es gibt keinen Grund dazu. Es gibt keinen Grund dazu, für das Wort Gottes zu werben. Denn es ist nie so ausgelegt, dass es wirbt, sondern dass es wirkt. Das ist ein K. Das wirkt. Gestattet mir noch ganz kurz jetzt auf diesen Vers 11 einzugehen. Steinbruch. Dann schauen wir einmal, was für eine Verheißung und was für ein Segen auf dem Wort Gottes liegt. Das heißt in Vers 11, also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren. Ich könnte auch sagen, nicht ungültig, nicht nutzlos zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende. Liebe Leute, das Wort selbst führt aus, wozu es gesendet ist. Ein großer Irrglaube ist, dass das Wort Gottes gekocht werden muss, dass es schmeckt. Es wird ausgesendet, um zu wirken. Es wirkt. Es hat Wirkkraft in sich selbst. Nun, wir haben ja heute gemeinsam aus dem Johannesevangelium gelesen, aus dem ersten Kapitel. Und ich möchte ganz kurz in den Abschlussbetrachtungen jetzt auf zwei Hauptpunkte eingehen. Einmal das Wort Gottes bei der Schöpfung selbst und als zweites das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist in Jesus. Wir haben es gelesen in Johannes 1. Das Wort ist Fleisch geworden. Aber bevor wir auf dieses Wort in Jesus Fleisch geworden eingehen, möchte ich ganz kurz auf die Schöpfung eingehen. Ist uns eigentlich klar, dass die Schöpfung von Gott so direkt war, wie es nur irgend ging? Da war das Wort und dann war Licht. Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Probiert es doch einmal aus. Stellt euch doch einmal in einen dunklen Raum, der so dunkel ist, wie es nur irgendwie geht. Die dunkelste Ecke, die ihr euch je vorstellen könnt. Und sagt diesen Satz, es werde Licht. Hört sich lustig an. Aber es zeigt uns, wie schwach, wie nichts unser Wort ist. Gottes Wort ist anders. Wenn Gottes Wort ausgesprochen wird von ihm, wenn es ausgesandt wird, dann wirkt es, dann schafft es. Wenn Gott sagt, es wird Licht, dann wird Licht. Weder das Licht noch irgendetwas hatte irgendeine Chance, an irgendeinem Moment irgendwie zu sagen, nein, ich werde kein Licht, ich bleibe Finsternis. Das ist der Unterschied zwischen Gottes Wort und unserem Wort. Wisst ihr, deshalb ist es besser, von einer Kanzel Gottes Wort zu verkünden, als eigenes Wort. Deshalb ist es besser, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, als mit den eigenen Ideen. Weil Gottes Wort wirkt. Weil es schafft. Weil wenn Gott redet, dann passiert etwas. Gehen wir auf den zweiten Punkt ein. Jesus selbst, das Wort, wurde Fleisch. Einmal in der Zeitgeschichte, da wurde dieses Wort Fleisch. Wir haben es gelesen, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Es war Mensch wie wir, mit einer Wohnung. Ich habe das früher immer etwas geistig verstanden, es wohnte unter uns. Wisst ihr, was der erste Jünger gefragt hat, den Jesus danach berufen hat? Wisst ihr, was er gefragt hat? Er hat gesagt, Rabbi, wo wohnst du? Ja, wo wohnst du? Es ist unglaublich, dass er nach der Wohnung fragt. Ja, tatsächlich. Das Wort wohnte unter uns. Es hat Wohnung gemacht. Es hat sein Zelt, sein Haus aufgeschlagen unter uns. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater. Da kommt Gott selbst zu uns, voller Gnade und Wahrheit. Ja, das ist das Wort, von dem Jesaja hier auch redet. Dieses Wort, das wird nicht leer ausgehen. Gemeint ist, dass Jesus, der das Fleisch gewordene Wort ist, nicht leer zum Vater zurückkommen wird. Er wird erst die Erde tränken und dann die Menschen wie ein Fischer, die Fische im Netz nach Hause bringt, die Menschen im Netz zu Gott zurückbringen. So wirksam ist das Wort. Jesus kommt auf die Erde und er wirkt. Und dann bringt er diese Menschen zu Gott zurück. Nicht leer. Er wird nicht leer zum Vater zurückkommen, sondern voll beladen. Nicht mit Last, sondern beladen mit einer Braut, mit der er sich vermählen wird, mit der er in ewiger Gemeinschaft leben wird. Jetzt sehen wir, dass aus diesem fernen Gott auf einmal ein naher Gott wird. Denn da streift Gott sozusagen durch die Erde, da geht das Wort Gottes aus und es sammelt ein und es bringt zu Gott zurück. Hier ist ein Lichtstrahl, der so nah, so greifbar ist, der so vielschichtig ist, der so schön zu erforschen ist, dass auf einmal Wort Gottes nah wird, dass Gedanken Gottes nah werden, obwohl sie eigentlich für uns überhaupt nicht zu verstehen sind. Sie sind aber in Jesus zu verstehen. Nun, wozu wurde er Fleisch? Wozu kam er eigentlich auf die Erde? Vielleicht haben wir uns diese Frage schon einmal gestellt. Wir haben nur einen Satz zur Antwort. Wozu kam Jesus auf die Erde? Kam er, um zu sterben? Ich glaube nicht. Kam er, um für Sünden zu bezahlen? Ich glaube auch nicht. Kam er, um Sünder zu ermahnen, um moralisch die Welt zu verändern? Ich glaube, auch das ist nicht richtig. Obwohl er starb, obwohl er für Sünden bezahlt, obwohl er Sünder ermahnt, kam er nicht deshalb. Jesus kam auf diese Erde, um Kranke zu heilen. Er wollte sie nicht besuchen und ist am Ende der Besuchszeit wieder verschwunden. Hat ihn nicht kurz aus Jesaja was vorgelesen und ist abgehauen. Nein, Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, sammelt auf der Erde die Menschen als seine Braut an. Das zielt darauf ab, dass er gemeinsam mit den Menschen im Himmel herrschen wird. Deshalb kam er auf die Erde. Die Heilsgeschichte wurde so vollendet. Wir denken vielleicht manchmal, dass Gott die ganze Heilsgeschichte geplant und ausgeführt hat, weil er die Menschen liebt. Aber das stimmt nicht ganz. Wir haben es heute bereits festgestellt. Erst einmal ist es so, dass Gott den Menschen hasst, dass Zorn auf den Menschen liegen bleibt. Gerade im Johannesevangelium haben wir in Kapitel 3, Vers 36 dieses harte, sehr harte Wort. Gern zitiert wird der erste Teil dieses Verses, denn es heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Ist das nicht gut? Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Das ist schlecht. Aber es heißt nicht, weil er es nicht sehen will oder was auch immer, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Leider ist der Zorn Gottes etwas, das auf dem Menschen ruht. Unumstößlich. Gott ist erst einmal zornig mit dem Menschen. Es ist keine Laune, sondern es ist wirklich andauernder, vernichtender Zorn. Gott liebt den Menschen nicht. Er hat nicht, als er Noah hindurch rettete, alle anderen Menschen geliebt und um die anderen geweint. Genau an dieser Stelle verzweifeln ja so viele Menschen. Ihr Glaube, was auch immer sie Glaube nennen, gerät in eine ernsthafte Krise. Sie kommen nicht drum herum, Groll gegen Gott zu hegen. Und dann fragen sie, was soll das? Warum ist er zornig? Was soll das? So schlimm sind unsere Sünden doch nicht. Ja, wir sind Sünder, aber ist es wirklich so schlimm? Ich habe doch keinen umgebracht. Zumindest heute nicht. Liebe Leute, das ist nicht korrekt. Wie gesagt, bei Noah, was sagte Gott? Er hat das Menschengeschlecht gehasst. Vorbei, Ende aus mit der Schöpfung. Ich will sie vernichten. Es gereut mir, dass ich die Menschen gemacht habe. Die meisten Menschen haben hier ernsthafte Sorgen. Sie sagen, gut, was ist das für ein Gott? Diesen Gott, den will ich gar nicht haben. Aber Gott hat immer einen charmanten Ausweg gefunden. Er hat sich immer Einzelne aus diesem verkehrten Geschlecht herausgerufen. Er hat Einzelne gerufen, von denen wir es noch nicht einmal erwartet hätten. Nehmen wir Jakob. Nimmt einmal ein modernes Blatt Papier und schreibt Plus und Minus und macht eine schöne Tabelle. Kommt nicht viel Gutes bei Jakob raus. Von Anfang bis Ende. Und dann nehmen wir die Hure Rahab, schon der Name. Wow, netter Titel. Hier einer sitzen würde oder eine Frau, wir würden sie jeden Sonntag als Hure ABC begrüßen. Liebe Hure Rahab, schön, dass du in unsere Gemeinde kommst. Wow. Ich weiß nicht, wie leicht uns das über die Lippen geht. Das haben wir doch manchmal für Glaubensvorbilder. Und dann gibt es aber auch wieder andere, wie zum Beispiel Josef, wo wir fast manchmal denken könnten, was kann man denn eigentlich noch besser machen als Josef? Aber vergleichen wir das einmal, was wir jetzt gehört haben, mit diesen Aussagen, die wir zum Beispiel am Freitag in unserer Bibelstunde gehört haben. Einerseits wissen wir, Gott liebt Israel von ganzem Herzen, mächtig, tief, voller Sehnsucht und auch mit Gefühlen. Auch das müssen wir nicht ausblenden. Er liebt Israel von ganzem Herzen. Er verschmachtet sogar für Israel. Aber all das tut er doch nicht, weil er so begeistert ist von den Taten Israels. Darum lesen wir einige Verse weiter, dann sehen wir ganz im Gegenteil. Es war schrecklich für ihn. Er hat gelitten. Er hat ihnen die Gesetzestafeln gegeben und dann ging das Volk mit dem goldenen Kalb fremd. Die Taten waren es nicht, die Gott begeistert haben an seinem Volk. Er liebte Israel, aber er litt an ihnen. Er litt an dem Volk. Die Sünden wiegten schwer und Gott war wirklich sehr zornig. Hätte Gott sich nur an einer Stelle einmal auf irgendeinen Menschen stützen wollen, hätte er seine Hoffnung auf irgendeinen Menschen gestützt, alles wäre verloren gewesen. Deshalb hat er sich auch nie auf die Menschen gestützt. Deshalb hat er sich nur auf einen einzigen verlassen. Jesus Christus war eine einzige große Ausnahme. Gott wollte nicht seinen Sohn verlieren, er wollte ihn auch nicht sterben sehen, sondern er setzte seine Hoffnung auf sein Wort, das Fleisch wurde wie wir Menschen. Wir sehen also ganz schnell, dass es in der Heilsgeschichte Gottes im Grunde gar nicht um die Menschen selbst ging, sondern allein darum, dass Gott selbst an seinem Wort, an seinem Bund festhielt, dass sein Bund eingehalten wird. Den Bund, den er geschlossen hat mit Adam, mit Abraham, mit Noah, mit Jakob, mit David. Dieser Bund wird in Jesus verwirklicht, wenn Gott alle auserwählten Menschen mit sich versöhnt. Da wird der alte Bund ein neuer Bund, der auf das Wort, das Fleisch geworden ist, auf Jesus gegründet ist. Hier in Kapitel 55, wir haben es in der Jugendstunde vor einigen Wochen auch gehört. An dieser Stelle wird einmal von den Gnadengütern Davids geredet. Das ist sein ewiger Bund. Das ist der Bund, den Gott mit David ausgerichtet hat. Das ist Kapitel 55, Vers 3. Da sagt Jesaja, es sind die Gnadengüter Gottes. Und er bringt sie direkt in Verbindung mit dem Bund. Dieser Bund wird durch Jesus nicht zu einer Last für uns, sondern er wird eben zu einer Freude, zu einer Hochzeitsfreude, zu einem Hochzeitsfest. Und genau das sagt ja Jesaja hier, wenn er sagt, Gottes Wort würde nicht leer zurückkommen. Mit dem getränkten Boden voller Frucht. Voller Frucht der Wahrheit kommt Jesus mit einem Korb voller Früchte nach Hause. Wie der Regen die Erde befruchtet, so befruchtet Jesus die Menschen. So wachsen Menschen heraus, die in ihm gerettet sind. Nicht aus jedem Staubkorn wird ein Baum, wenn der Regen fällt, aber aus manchen. Nicht aus jedem Menschen wird ein Christ, aber viele werden mit Jesus vermählt. Lesen wir zum Abschluss noch einmal gemeinsam aus 2. Korinther 5. Wer mag, darf dies gern mit mir aufschlagen. So hat Paulus dieses Thema interpretiert. In 2. Korinther 5, ab Vers 18, wir lesen bis Vers 20. Lassen wir uns nicht ablenken durch die anderen Verse drumherum, sondern schauen wir auf diese Passage und auf zwei Wörter. Das erste Wort ist mit. Schauen wir einmal auf mit in dieser Passage und auf versöhnt. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi Stadt. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Oder lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist das Suchen. Das ist so, wie es Paulus versteht und uns genau das Gleiche sagt. In dieser Passage kommt 5 oder 6 Mal das Wort versöhnt vor. Lasst euch versöhnen mit Gott, in dem Sohn vereinen, nimmt die Lichtstrahlen, die in dem Wort Fleisch wurden. Nimmt sie auf und naht euch zu Gott. Denn er hat sich zu uns genaht in Christus. Vom ersten bis zum letzten Tag gibt es nur eine Nachricht zu verkünden. Gott versöhnt die Welt mit sich selbst. Machen wir daraus nichts anderes. Er versöhnt die Welt mit sich selbst. Der Anfang liegt bei ihm. In der Mitte geht es um Menschen, die immer wieder versagen und Gott, der leidend und liebend sein Volk erhält. Und am Ende werden alle mit Gott versöhnt sein. Als Söhne, eingereiht in seine Familie, als Braut, vermählt mit ihm. Alles kommt von Gott und alles ist zu ihm hin zubereitet. Genauso wie er seinen Bund aufgerichtet hat, so wird auch er diesen Bund halten. Er wird ihn umsetzen. Das Wort Gottes, es kommt aus Gott, es schafft, es kreiert, es erhält, es erlöst, es sammelt und es kommt zu ihm zurück. Das ist die Quintessenz der ganzen Heilsgeschichte. Das ist die Summe der ganzen Heilsgeschichte. Das Wort Gottes war bereits vor der Schöpfung. Es kam auf die Erde wie ein Regen. Und er wird Frucht bringen und zurückkehren zu Gott. Deshalb lasse dich heute versöhnen mit Gott. Wenn du den Ruf hörst, dann suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruf ihn an, während er nahe ist. Dieser Anruf ist gebührenfrei, kostenlos, umsonst. Und es besteht immer eine Verbindung. Suche den Herrn, denn er ist heute zu finden. Heute wird dir in seinem Wort das Evangelium von dem Retter verkündet. Ich hoffe, du brauchst einen Retter. Denn dann hilft dir die Verkündigung und ist Balsam auf deiner Seele. Amen.